ARD.
In nur 2 Wochen wollte Donald Trump den Iran militärisch in die Knie zwingen und den Bau einer Atombombe endgültig verhindern. Nun sind es bereits 8 Wochen und der Iran hat mit der Straße von Hormuz eine ganz andere Waffe entdeckt, mit der er inzwischen die gesamte Weltwirtschaft in Geiselhaft nimmt. USA gegen Iran, nicht unser Krieg, aber unser Problem? Das fragen wir heute Hubertus Heil von der SPD. Sie kennen ihn wahrscheinlich vor allem als ehemaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales. Nun aber beschäftigt er sich im Auswärtigen Ausschuss seit einem Jahr mit Außenpolitik. Außerdem freue ich mich über die Politikwissenschaftlerin vom German Marshall Fund Claudia Major, den Islamwissenschaftler und Mitherausgeber der Zeitschrift Zenit Daniel Gerlach und den Chefkorrespondenten für Europa des Wall Street Journal Bojan Panczewski. Schön, dass Sie heute alle hier sind. Schön, dass Sie zu Hause zuschauen und willkommen unserem Live-Publikum. Guten Abend. Ja, zu Beginn müssen wir einmal auf die Nachricht des Tages schauen. Den versuchten Anschlag in Washington bei einer Gala, bei der auch der US-Präsident und etliche Kabinetts- und Kongressmitglieder zugegen waren. Hilton Hotel um 8:30 gestern Abend. Da fand das statt. Beim traditionellen Korrespondentendinner bricht plötzlich Tumult aus. Sicherheitskräfte bringen den Präsidenten und Regierungsmitglieder aus dem Raum. Zuvor war ein bewaffneter Mann an Sicherheitsleuten vorbeigestürmt. Er konnte überwältigt werden, bevor er den Festsaal erreichte. Herr Panczewski, Sie arbeiten für das Wall Street Journal und es waren etliche Kollegen von Ihnen dabei, weil es ja ein traditionelles Korrespondententreffen ist.
50 an der Zahl.
50 Leute waren dabei. Wie haben die das erlebt?
Also die saßen ganz hinten und die haben zuerst die Schüsse und das ganze Geschehen mitbekommen, also vor dem Präsidenten sogar. Ich glaube, weil wir nicht so sonderlich beliebt sind bei ihm.
Haben Sie gesessen?
Ja. Meine Chefin war auch da, Emma Tucker, die Chefredakteurin des Journals. Und das sind alle Journalisten, die haben zuerst, wo sie erkannt haben, dass es um Waffen geht, sie haben sich so niedergelegt auf den Boden. Mhm. Dann haben sie ihre Handys rausgezuckt und ihre Notizblöcke und haben sie angefangen zu arbeiten.
Ja, so wie man dann reagiert.
Also die eine Dame, die nicht Journalistin war in der ganzen Gruppe, war die Office Managerin von Washington und die ist weggerannt in Panik und die Journalisten sind alle geblieben.
Natürlich, dass er beängstigt
ist. Job zu machen,
ja. Genau. Was wissen Sie inzwischen über den Täter und seine Motive?
Es ist ein relativ ungewöhnlicher Täter. Ist ein junger Mann, 31 Jahre alt, der ist Ingenieur vom Beruf und zwar er hat ein Diplom gemacht bei einem der besten Unis der Welt für sowas, Caltech in Kalifornien. Also ein super ausgebildeter Mann, der ist auch als Erfinder tätig gewesen. Letztens arbeitete er als Lehrer, interessanterweise, und war als der beste Lehrer irgendwie ausgekürt dort in der Schule.
Könnte der ein politisches Motiv gehabt haben?
Offenbar hat er ein politisches Motiv gehabt, weil der hat so ein Manifest geschrieben, an die Familie geschickt, wo er geschrieben hat, dass im Grunde genommen Trump und seine Minister Verbrecher sind und verdienen, abgeknallt zu werden. Und das war sein Motiv, hat er das natürlich geschrieben. Der schrieb auch von seiner Kirche, also offenbar ist er in die Kirche gegangen, also im Gegenteil zu dem, was der Präsident dann sagte, dass er antichristlich agierte. Aber die Motive sind schon politisch gewesen. Und dann, meine Kollegen haben ein bisschen recherchiert in seinem Umfeld, der hat ein bisschen Geld gespendet an Kamala Harris, das war die Gegenkandidatin von Trump. Eben, und der ist im Grunde genommen so ein liberaler Mensch gewesen, als nett bezeichnet von allen, die ihn kannten. Also hat sich zunehmend aber radikalisiert im Laufe der Präsidentschaft von Donald Trump.
Das ist dann inzwischen der dritte versuchte Anschlag auf Donald Trump. Es war am 13. Juli 2024, da wurde er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania angeschossen.
Getroffen
am Ohr. Und dann im selben Jahr, im September 2024, wollte ihm jemand beim Golfspielen attackieren. Eben. Nach beiden Ereignissen sind die Zustimmungswerte für Donald Trump hochgegangen. Er konnte dieses Momentum, so zynisch es klingt, für sich nutzen. Wie wird das hier sein?
Das glaube ich ehrlich nicht, weil jetzt erstmal steht er vor keiner Wahl. Der wird nie mehr gewählt werden. Sein Name ist nicht auf dem Ticket. Und zweitens, das ist relativ egal, weil die Sache mit dem Krieg in Iran ist viel größer für die Amerikaner momentan, weil die Spritpreise sind enorm gestiegen, die Inflation ist um 1% gestiegen. Niemand will diesen Krieg. Es ist ein extrem unpopulärer Krieg in den Vereinigten Staaten. Also ich glaube nicht, dass er damit weiterkommt. Beim ersten Mal im Wahlkampf, das war natürlich eine völlig andere Geschichte, da hat er auch sehr mutig reagiert, sehr robust. Mhm. Das war ein Kontrast zu seinem Vorgänger. Also weiß ich nicht. Ich vermute, das wird, wenn überhaupt, sich nur moderat auswirken.
Aber könnte er es nicht zum Anlass nehmen, den Sicherheitsapparat weiter auszubauen? Die Nationalgarde beispielsweise mehr einzusetzen?
Das glaube ich nicht. Die Nationalgarde hat damit nichts zu tun. Und eigentlich war die Sicherheit sehr lax im Hotel. Erstaunlicherweise sogar der Attentäter hat in seinem Manifest geschrieben, offenbar Stunden vor dem Einschlag, er hat sich ins Hotel eingecheckt, einen Tag vor dem Anschlag, und meinte, das ist doch verrückt, ich habe mit allen Waffen hier einchecken dürfen, niemand hat mich kontrolliert. Mhm. Und als Gast des Hotels hat er ein Sonderprivileg gehabt, dort sich aufhalten zu können. Also insofern, vielleicht macht er was mit der Sicherheit, aber das wäre auch vielleicht nötig. Dass er dann weiter mit der Nationalgarde oder so weiter, das glaube ich nicht, jetzt nicht wegen des Anschlags jedenfalls.
Bemerkenswert ist, dass Donald Trump auf der anschließenden Pressekonferenz nicht nur, aber auch versöhnliche Worte von sich gab. Ich zitiere: Angesichts der Ereignisse dieses Abends rufe ich alle Amerikaner dazu auf, sich von Herzen dafür einzusetzen, unsere Differenzen beizulegen. Haben Sie Hoffnung, Herr Heil, dass er sich diese Worte selber zu Herzen nimmt?
Hoffnung kann man ja immer haben, aber man weiß ja nicht, wie es am nächsten Tag ist. Das sind schon die richtigen Worte, weil die amerikanische Gesellschaft unglaublich polarisiert ist und das auch dazu führen kann, wir haben ja keine gesicherten Erkenntnisse, dass auf allen Seiten, ich sage auch mal, verwirrte Geister durch diese Polarisierung sich zu Gewalttaten ermutigt fühlen. Aber bei Trump weiß man nicht, was am nächsten Tag ist. Und man muss auch nicht in jede seiner Äußerungen immer Rationalität reingeheimnissen. Das mussten wir lernen.
Es ist noch ziemlich viel unklar. Wir wollen nicht weiter spekulieren. Der mutmaßliche Täter wird morgen dem Haftrichter vorgeführt. Wir wollen um unser eigentliches Thema uns kümmern und jetzt über den Krieg der USA und Israel gegen den Iran sprechen. Herr Panczewski hat es eben auch gerade schon angesprochen, wie das derzeit in Amerika aufgenommen wird. Und über seine Kriegsführung hat Donald Trump auf der eben angesprochenen Pressekonferenz auch noch gesagt, die sei ganz großartig, obwohl er dazu eigentlich keinen Grund hat.
USA und Iran verkünden am 8. April eine 14-tägige Waffenruhe, um Verhandlungen zu ermöglichen. Eine zentrale Forderung der USA, die Öffnung der Straße von Hormuz. Zuvor hatte Präsident Donald Trump angedroht, eine ganze Zivilisation auszulöschen, sollte der Iran die für den globalen Handel so wichtige Meerenge weiterhin blockieren. Am 17. April kündigt die iranische Führung dann die Öffnung der wichtigen Schifffahrtsstraße an. Direkt sinkt der Ölpreis und der DAX steigt. Doch kurz darauf blockieren nun die USA die Meerenge. Trump begründet es so: Moment mal, wenn wir die Meerenge öffnen, bedeutet das, dass sie 500 Millionen Dollar am Tag verdienen werden. Ich will nicht, dass sie 500 Millionen Dollar am Tag verdienen, bevor wir eine Einigung erzielt haben. Dabei geraten die USA durch steigende Preise im Inland selbst unter Druck. Die zweiwöchige Feuerpause endet vergangenen Mittwoch ohne Fortschritte. Trump verlängert daraufhin die Waffenruhe auf unbestimmte Zeit. Der Iran zeigt sich indes wenig verhandlungsbereit. Wie können wir in so einer Situation den Beteuerungen der USA Glauben schenken, dass sie an Versöhnung und Diplomatie interessiert sind? Eine neue Verhandlungsrunde geht gestern ergebnislos zu Ende. Irans Außenminister Araghchi reist vorzeitig aus Islamabad ab. Trump stoppt die Reise seiner Gesandten Witkow und Kushner, noch bevor sie nach Pakistan aufbrechen. Auf Truth Social postet er darauf hin, dass die USA alle Karten in ihren Händen hielten. Wenn der Iran verhandeln möchte, solle er einfach anrufen.
Ja, am heutigen Abend soll der iranische Außenminister nun doch wieder in Islamabad gelandet sein. Aber gemeinsame Gespräche sind vorerst in weiter Ferne. Frau Major, welches Interesse haben beide Seiten an wenig Bewegung in diesem Konflikt?
Also das Interesse des Iran war von Anfang an, diesen Krieg von einem militärischen Konflikt in einen politischen Konflikt zu übersetzen. Wir haben ja gerade die sehr beeindruckende Situation, dass die USA mit ihrer gesamten militärischen Überlegenheit es nicht schaffen, politisch diesen Krieg für sich zu entscheiden. Das heißt, sie haben zwar die ganze Macht, sie können zeigen, dass sie den Iran bombardieren können. Es gelingt ihnen aber nicht, zu dem politischen Ergebnis zu kommen, das sie eigentlich haben wollen. Weil der Iran es geschafft hat, das von einem militärischen in eine politische Ausdauerwettkampf de facto zu übertragen. Der Iran weiß, er kann militärisch nicht gewinnen. Er muss einfach länger durchhalten. Also man könnte so ein bisschen sagen, länger durchhalten ist das neue Siegen. Und sie sagen jetzt de facto den USA, wir halten es länger durch als ihr. Wir nehmen die Weltwirtschaft als Geisel durch die Sperrung der Straße von Hormuz. Und ihr und eure Verbündeten halten das nicht so lange durch wie wir. Es gibt auch eine gewisse Fehleinschätzung offensichtlich in der militärischen Situation. Also der Iran hat immer noch Raketen, kann sie anscheinend auch nachproduzieren. Hat gelernt, spätestens seit letztem Jahr unter schwierigen Außenbedingungen trotzdem noch die Raketenproduktion am Laufen zu halten. Das heißt, das Signal ist ganz klar, wir halten das länger durch als ihr. Die staatliche Kontrolle funktioniert noch. Wir warten ab.
Das ist die Taktik. Wir warten ab. Also der reist ab, die Amerikaner kommen gar nicht, dann reist er wieder an. Ist das Schattenboxen? Ist das Psychologie? Was ist das?
Ich finde, man sieht schon, Iran verhandelt nach einem bestimmten Muster, das man auch vorher schon kannte. Das ist im Grunde ein Protokoll, was da zur Anwendung kommt, was auch nicht immer davon abhängt, wer jetzt gerade die letzte Entscheidung trifft. Die Iraner wollen Verhandlungsmasse kreieren. Sie wollen etwas haben, über das sie verhandeln können. Das muss man ja auch ehrlich sagen. Also das muss man auch mal definieren, was da eigentlich verhandelt werden soll, was für ein Vertrag, was für ein Abkommen das sein soll. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Iraner, und zwar alle Personen, die da involviert sind, mit dem Bewusstsein verhandeln oder auch nicht verhandeln, dass das ihr letzter Tag sein könnte. Denn nur weil die Amerikaner oder die Israelis jetzt gerade aufgehört haben zu bombardieren und Personen des iranischen Regimes umzubringen, heißt es nicht, dass das nicht wieder anfangen kann. Und das darf man, glaube ich, bei so Verhandlungen, das ist eine Asymmetrie. Ja, Herr Kushner, Herr Witkoff, Herr Trump und Herr Vance leben nicht in der Gewissheit, dass sie morgen umgebracht werden können, wenn das Verhandlungsergebnis nicht zum gewünschten Erfolg führt. Das ist die eine Sache, die man berücksichtigen muss. Die andere ist, glaube ich, wir denken, dass ein solcher Prozess jetzt bald zu einem Ergebnis führen muss. Da muss jetzt eine Lösung kommen. Für das iranische Regime ist das nicht so. Ich glaube, innerhalb des iranischen Regimes gibt es Kräfte, die sehr gut damit leben können, sich darauf einstellen können, dass das so ein halb politischer, halb militärischer Konflikt wird, der sich vielleicht die nächsten 2 oder 3 Jahre noch fortsetzt. Was man sagen muss, ich finde zwar auch, dass die Amerikaner sich verkalkuliert haben und dass sie militärisch auch unter den Erwartungen zurückgeblieben sind, aber diesen triumphalen Äußerungen des iranischen Regimes, dass sie eigentlich das gewonnen haben, sollte man auch keinen Glauben schenken, denn das iranische Regime ist extrem unter Druck. Die Wirtschaft des Landes ist schwer betroffen worden. Das Militär hat auch viel gelitten. Das ist eine existenzielle Krise, in der sich das Regime befindet. Und insofern ist natürlich so diese Rhetorik, wir werden die Amerikaner in die Knie verhandeln, sehr, sehr wohlfeil und entspricht auch nicht unbedingt der Realität.
Wenn wir gleich ein bisschen genauer in den Iran schauen, will erstmal von Herrn Panczewski wissen, für die Amerikaner ist das ja wirklich eine schlechtere Verhandlungsposition kann es eigentlich gar nicht geben, ne? Bei der Asymmetrie, dass die Iraner sehr bereit sind, sehr, sehr weit zu gehen.
Ja, das ist relativ katastrophal. Wissen Sie, das ist sehr ähnlich und leicht zu vergleichen mit der Militäroperation von Wladimir Putin. Im Grunde genommen hat Ukraine asymmetrisch seinen Angriff abgewehrt. Und teilweise mit ähnlichen Mitteln haben die Iraner Ähnliches geschafft. Also die haben die Grenzen der amerikanischen Macht in der heutigen geopolitischen Welt gezeigt, weil die Amerikaner können ja nicht länger als 2 Wochen kämpfen, wenn die Ölpreise so hoch steigen und wenn die Inflation halt allein um 1% steigt, weil da gibt es keinen Willen zum Kampf. Dieser Kampf ist relativ sinnlos aus der Perspektive der breiten Bevölkerung. Die können das überhaupt nicht verstehen. Andererseits hat man jetzt, ich habe viel darüber berichtet, hat man jetzt auch verstanden, dass die industriellen Kapazitäten der Vereinigten Staaten sehr, sehr begrenzt sind. In Deutschland hat man viel darüber gesprochen, wie begrenzt die hiesigen Kapazitäten sind, aber in Amerika ist das ganz genau so oder noch schlimmer. Also wenn man diese Patriot Systems nimmt, das ist sozusagen der meist erfolgreiche Luftverteidigungssystem der Welt momentan, Es gibt nur 620 Stück von diesen Raketen, die jährlich produziert werden in Amerika. In den ersten 48 Stunden oder so haben die Golfstaaten, die mit Amerika alliiert sind, über 800 abgeschossen. Das heißt, die jährliche Produktion ist schon hin. Und die kommen nicht dahinter. Und das ist es ja auch ähnlich mit diesen Tomahawk, die sind die offensiven Waffen. Und mit allen Waffengattungen und Systemen hat man jetzt entdeckt, und das wissen jetzt die Chinesen, das wissen jetzt die Russen, das wissen das, ja, auch die Iraner, aber auch die Alliierten von den Vereinigten Staaten. Also ich glaube jetzt, der Prinz von Saudi-Arabien, MBS, überlegt sich ganz gut, ob es sich gelohnt hat, 30 Jahre zu investieren in diese Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten, wo die amerikanischen Basen im Notfall nicht nur ihn nicht schützen könnten, sondern die haben auch Feuer auf sich gezogen. Also saudische, katarische und emiratische Infrastruktur ist zerstört worden vom Iran, nur weil die Amerikaner da Basen haben. Also das ist das Gegenteil vom Verteidigungspakt. Da wird sich jeder in der Zukunft überlegen, lohnt sich vielleicht besser mit den Chinesen was zu machen? Mhm. Sind die die bessere Supermacht jetzt, wo die Amis nicht mal die Luftverteidigungssysteme ersetzen können.
Aber das Ganze heißt ja halt, dass die Amerikaner jetzt sehr schnell einen Deal brauchen, wenn die so unter Druck sind.
Ja, ich meine, Frau Major weiß das besser als ich. Die Kriegsziele am Anfang waren nicht klar definiert, waren widersprüchlich. Zum einen hieß es, man wollte die atomare Bewaffnung des Iran abwenden. Ich kann nur sagen, wahrscheinlich war das Nuklearabkommen, das es bisher gab, ein besseres als das, was möglicherweise jetzt rauskommt.
Das von Obama von 2015.
Obama, Kerry hat das damals verhandelt für Deutschland, hat Steinmeier mitverhandelt. Es ist viel kritisiert worden. Aber es gilt das, was Herr Gerlach mal in seinem Buch jetzt wohl geschrieben hat, nämlich der Satz, der Mut zum Frieden im Nahen Osten muss manchmal größer sein als der Mut zum Krieg. Das Zweite ist, war das Ziel Regime-Change, hat der Opposition ja per True Social
heißt es,
übermittelt.
Ja.
Und das muss man ja sagen, das gab furchtbare Dinge. Tausende, Zehntausende sind abgeschlachtet worden und hatten Hoffnung auf Regime-Change. Unabhängig davon, dass mit Luftschlägen man wahrscheinlich keinen Regime-Change bekommt, ist die Situation ja nicht so, dass das Mullah-Regime per se in Frage gestellt ist. Die Mullahs sind zum Teil tot, aber es sind die iranischen Revolutionsgarden, die da sind. Das heißt, die Ziele waren nicht da und die Folgen, ich glaube, wir lernen das alle weltweit, jeden Tag, den dieser Krieg länger dauert, sind nicht zu unterschätzen in der Dramatik. Und zwar nicht nur an deutschen Zapfsäulen und an der Supermarktkasse oder in den USA, sondern zum Beispiel, was auch den Hunger auf die Welt bedeutet, denn die Straße von Hormuz zu sperren heißt, dass da keine Düngemittel rausgehen, dass da Menschen hungern. In Bangladesch sind gerade Tankwarte erschlagen worden wegen einer Energiekrise. Deshalb, die Waffen müssen dauerhaft schweigen. Aber die Folgen sind nicht so, dass die Welt danach eine bessere sein wird. Das wird uns länger beschäftigen.
Wir wollen erst mal lernen, wer da jetzt eigentlich verhandelt. Sie haben eben schon gesagt, die Revolutionsgarden sind jetzt wahrscheinlich die, die mehr das Sagen haben. Können Sie uns da ein bisschen mehr Hintergrund geben, Herr Gerlach?
Ja, also das wird interessant. Ich glaube, ein paar Tage vor dem Kriegsbeginn haben wir hier gesessen in einer Expertenrunde in ihrer Sendung und haben das Szenario, was sich jetzt quasi entwickelt hat, mehr oder weniger schon vorher diskutiert. Nicht, weil wir da irgendwie besonders mehr wussten als andere, sondern weil alle eigentlich, die sich ernsthaft mit diesem Thema beschäftigen, diese Szenarien nicht vorausgesehen haben, sondern einfach, sie existierten bereits. Und was ich wirklich faszinierend finde bei der Asymmetrie in den Verhandlungen ist, Trump hat diesen Feldzug ja Epic Fury genannt. Und wenn man sich so vorstellt, was episch bedeutet, ja, dann heißt das ja nicht nur, dass eine große Erzählung dahinter steckt, sondern dass man alles auswalzt, en Detail. Wir erleben wie in einem klassischen Epos, wie die amerikanische Politik ihre Zweifel, ihre Siegesgewissheit, ihre Ideen immer sofort über Truth Social und verschiedene andere Debattenformate raushaut. Und auf der anderen Seite sehen wir zwar auch gewisse rhetorische Muster, aber die iranische Seite ist natürlich nicht unklarer. Das heißt, wenn man jetzt in Verhandlungen eintritt, dann tut man das ja nicht nur vielleicht, um sofort zum Ergebnis zu kommen, sondern um erstmal zu verstehen, wie verhandeln die, welche Macht haben die? Was machen die eigentlich, wenn die in Islamabad sitzen? Gehen die raus und rufen jemand an? Versuchen die sich irgendwie Rückhalt zu holen? Sind die selbstbewusst oder möglicherweise haben sie gar kein Verhandlungsmandat? Das sind ja alles Fragen, die man in einem solchen Verhandlungsprozess durchaus mit den Iranern klären kann.
Aber wie verhandeln denn die Iraner jetzt?
Jetzt ist, glaube ich, die Situation so, und da gibt es keine gesicherten Erkenntnisse dazu, sondern nur Indizien. Wir haben es mit einer Struktur zu tun von vielleicht 5 oder 6 Persönlichkeiten der Revolutionsgarde, die nach einem ähnlichen Muster denken, nach einer bestimmten Ideologie denken und vorgehen und die das auch trainiert haben seit über 40 Jahren, auf solche Situationen sich ja vorbereitet haben. Vorher war es in Iran keineswegs so, dass der oberste Führer, der oberste Rechtsgelehrte, der Revolutionsführer gesagt hat, so wird das gemacht, sondern man hat im Zweifelsfall, wenn es Konflikte gab, hat er das letzte Wort gehabt, aber er hat auch nicht für alles Vorgaben gemacht. Jetzt haben wir eine sehr, sehr schwache Figur an der Spitze, die eigentlich nur eine nominelle Figur ist. Mujtaba Khamenei,
der Sohn des
der dann gewählt wurde in einem relativ intransparenten Verfahren nach dem Tod seines Vaters, ist vermutlich, oder es gibt viele Hinweise darauf, dass er schwer verletzt ist. Und es spricht viel dafür, dass er selber nicht am Tisch sitzt, wenn Entscheidungen getroffen werden. Dass möglicherweise die Kommunikation mit ihm auch zu gefährlich ist. Und das heißt, er hat eigentlich nur eine reine protokollarische Rolle derzeit. Und das sind diese Figuren innerhalb der Revolutionsgarde, die die Entscheidungen treffen. Wenn Trump sagt, wir haben einen Regime-Change erreicht, dann ist das auf eine kuriose Art und Weise gar nicht so falsch. Denn
hin zu einer Militärdiktatur?
Die Machtdynamik innerhalb des Regimes hat sich verändert zugunsten dieser Revolutionsgardisten. Sie sind aber auch nicht die Einzigen. Dass jemand aber mit der Revolutionsgarde zu tun hat, heißt nicht, dass sie alle die gleichen politischen Prioritäten haben. Und es stellt sich hier gerade eine Figur in den Vordergrund. Das ist der ehemalige Bürgermeister von Teheran, Parlamentspräsident Mohammad Bahar Ghalibaf. Wirtschaftlich vernetzt, ein Veteran der Revolutionsgarde, der schon im Januar, bevor der Krieg losging, das neue Gesicht werden wollte, sich sehr nach vorne gestellt hat, als es um die Niederschlagung der Proteste ging. Und man das Gefühl hatte, der versucht eigentlich gerade den iranischen Präsidenten Pezeshkian abzusägen. Und diese Situation,
der gehört aber auch zu den Hardlinern.
Das kann man so und so sehen. Hardliner nicht religiös. Ideologisch ja, nicht religiös, aber natürlich jemand, der an die Macht und unbezwingbare Macht der Revolutionsgarde glaubt. Ja. Aber jemand, der auch einen Deal braucht, weil er natürlich auch sieht, wie die wirtschaftliche Situation im Land ist. Und die ist katastrophal.
Genau. Was heißt das denn für die Bevölkerung? Also sowohl wirtschaftlich als auch was die Repressionen betrifft. Wir hören da ja, wir lesen von erneut vielen Hinrichtungen. Was heißt das eigentlich für die Leute gerade?
Um die haben sich diejenigen, die diesen Krieg begonnen haben, auch wenn sie was anderes behauptet haben, sehr, sehr wenig gekümmert und sehr wenig dafür interessiert. Und die Aufforderung, geht mal auf die Straße und wir machen dann schon den Rest. Oder wenn wir diesen Krieg abgeschlossen haben, dann ist eure Chance gekommen, um die Macht zu übernehmen. Das ist eine ziemlich zynische Aufforderung
gewesen. Hope is on the way.
Ja, also es ist ja nicht der Fall gewesen. Mhm. Es kann sein, dass innerhalb eines solchen Deals, wenn er denn zustande kommen sollte, das iranische Regime versucht, die Bevölkerung für sich zu gewinnen und versucht, die Situation wirtschaftlich zu verbessern.
Uns ist dabei ein Bild aufgefallen, dass das Regime in Umlauf bringt. Vielleicht können wir das einmal ansehen.
Ja.
Nee, das nicht. Das ist, da ist es, genau.
Ja.
Die posten und bringen in Umlauf rosane oder pinke Raketen oder Frauen, verschleierte Frauen mit pinkfarbenen Kalaschnikows. Können Sie uns das mal erklären? Ist das eine Art, die Leute wieder mehr für sich zu gewinnen?
Nein, also
was soll das heißen?
Solche Art von halbgeschmacklosen Propagandabildern sind ja nichts Neues in der Islamischen Republik. Was anderes wäre ein neues Bild, aber das haben sie gerade nicht da. Und das ist, dass das iranische Regime in den letzten Monaten sich damit eigentlich gebrüstet hat, dass sie unverschleierte Frauen auf den Straßen von Teheran haben. Das ist, wenn es irgendwelche Interviewsituationen gibt, wo Menschen auf der Straße interviewt wurden, plötzlich Frauen auftauchten, die eher so Kim Kardashian-mäßig aussahen, was man in Iran...
Ich glaube, darauf spielt das auch an. Ne?
Das ist popkulturelle Anspielung.
Ja,
das kann schon sein. Aber auf jeden Fall...
Aber die sprechen den amerikanischen Wähler und die Medien an, also nicht die eigene Bevölkerung.
Möglicherweise. Aber der springende Punkt ist doch, das Regime hat zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Konzessionen zu machen und den Menschen den Druck zu nehmen und etwas die Situation zu erleichtern. Dann gefährdet das natürlich langfristig seine eigene Machtposition. Die andere und wahrscheinlichere und schlimmere Alternative ist, dass man mit viel brutalerer Repression noch vorgeht, weil man jetzt eine Protestbewegung hatte und gleichzeitig eine Kriegssituation. Und die Protestbewegung natürlich mit dem Krieg zusammenbringt und sagt, dieser Protest war eine Vorbereitung auf einen militärischen Angriff auf unser System. Infolgedessen sind alle die gegen das Regime protestieren, Quellen von militärischer Gefahr für das Regime. Und dementsprechend gehen wir militärisch gegen diese Leute vor. Revolutionsgerichtsbarkeit, Hinrichtungen, Abschreckungssysteme. Und das ist natürlich was, womit die Menschen zu rechnen haben. Und das ist ja eben gerade das Zynische daran, dass man, wenn man einen solchen Krieg beginnt und sagt, das tun wir jetzt für die Menschen im Land, dann muss man schon politisch genau sagen, wie. Und das ist ja nicht erfolgt.
Das heißt, die Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder auf die Straße gehen, die sinkt gegen null.
Wir haben in Iran immer wieder gesehen, auch in kürzerer Frequenz, Protestbewegungen, die dann heftiger wurden, die auch unterschiedlicher Natur waren. Aber dass in dieser Situation jetzt gerade derzeit, also die Basij-Milizen kontrollieren die Straßen. Es gibt eine Bewegung aus der Bevölkerung raus, die sogenannte Hezbollah-Bewegung, die der ideologische Träger des Regimes ist, die auch mit anderen Kräften im Regime gar nicht so unbedingt zusammenhängen, die jetzt die Macht übernehmen auf den Straßen. Und das hat schon was von eigentlich den frühen Jahren der Islamischen Revolution. Mhm. Also wo wir wieder so eine Massenmobilisierung der Anhängerschaft haben. Das ist eine Minderheit im Land, aber die ist natürlich bewaffnet und extrem bereit auch, eben das Regime jetzt zu verteidigen.
Mhm. Ich würde gerne noch mal wissen, wir haben schon angesprochen, die Kriegsziele. Das waren nicht nur die Zerstörung des ballistischen Raketenprogramms, sondern eben auch des Atomprogramms. Wie weit sind die denn da eigentlich? Jetzt haben Sie schon gesagt, Raketen werden die wieder produzieren. Weiß man wahrscheinlich nicht so genau. Wie sieht es aus mit dem Atomprogramm?
Also alle Daten, die wir über den Iran haben, sind nicht wirklich verlässlich. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie viel von dem Raketenprogramm haben sie noch, wie viel von den anderen, wir wissen es im Endeffekt nicht. Wir können versuchen, verschiedene Quellen zu nehmen und dann so zu triangulieren und zu schauen, wo überschneiden die sich. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir sehr wenig. Die Schätzungen, die beispielsweise von den Israelis oder auch von Amerikanern gemacht werden, ist, dass die Iraner ca. 2500 Raketen vor dem Krieg hatten, ca. 1000 eingesetzt haben, ist also noch was übrig. Sie haben aber auch seit dem letzten Jahr gelernt, nachzuproduzieren. Es sind ein Großteil, etwa 60% etwa der Raketenabschussrampen zerstört worden. Aber sie können trotzdem noch handlungsfähig. Ja, sie sind sehr geschwächt, aber sie sind noch einsatzfähig. Und das kommt nochmal zu dem Punkt, den Sie eben gesagt haben. Wir haben wirklich das, was man eigentlich die Impotenz von Macht nennt. Die Amerikaner sind militärisch enorm mächtig. Sie schaffen es aber trotzdem nicht, ihre Kriegsziele zu erreichen. Und das betrifft letztlich auch uns in Europa. Warum? Weil die Amerikaner gerade in einigen Schlüsselfähigkeiten, Flug- und Raketenabwehr, Tomahawk, die weitreichenden Marschflugkörper, haben die gerade ihre Reserven nicht aufgebraucht, aber sehr reduziert. Die Nachproduktion von den Tomahawk-Marschflugkörpern oder auch von den Patriot dauert zwischen 1, 2, 3 bis zu 4 Jahren. Das heißt, die Schätzungen momentan sagen, dass die Löcher, die die Amerikaner gerade reißen, sie brauchen zwischen 1 bis 4 Jahren, um die wieder aufzubauen. Das heißt aber auch, dass es Fähigkeiten sind, Waffensysteme wie die Tomahawks oder die Patriots, die wir in Europa gerne hätten, die sie aber auch in einem Konflikt in Asien brauchen.
Das heißt, die Ukraine auch gerne hätte.
Und die Ukraine auch gerne hätte. Das heißt, wir haben jetzt das Paradox, dass die Amerikaner gerade total gezeigt haben, was sie alles können, damit aber für jeden weiteren Konflikt, der kommen könnte, schlecht aufgestellt sind. Und das ist für uns relevant, weil es vielleicht möglicherweise doch irgendwann einen Waffenstillstand in der Ukraine gibt, Russland wieder aufrüsten kann und wir dann in diese Schwächensituation kommen. Und in China 2030, der nächste 5-Jahres-Plan zum Abschluss kommt, der gerade eine militärische Stärkung im Zentrum hatte. Das heißt, die Schwächung der Amerikaner, die wir da gerade sehen, wirkt sich direkt, indirekt auch auf uns aus. Und deswegen ist, glaube ich, eine der großen Lektionen, die wir in Europa ziehen müssen, die Frage der industriellen Nachproduzierbarkeit. Ne? Man kann so salopp sagen, Armeen gewinnen Schlachten, die Industrie gewinnt Kriege. Mhm. Im Endeffekt, wenn wir nicht in der Lage sind, Munition oder kompliziertere Systeme schneller und mehr und billiger zu produzieren und auch zu überlegen, ob man mit so einem unendlich teuren Patriot-System so eine unendlich billige Drohne abzuschießen, sind wir nicht wirklich verteidigungsfähig. Also die Lehren können wir auch ziehen und wir müssen auch schauen, wie uns das in Europa mit unserer Verteidigungsfähigkeit betrifft. Da sind das alles nur schlechte Nachrichten. Es
gibt auch Lehren, die wir wirtschaftlich ziehen, wollen wir uns jetzt genau angucken. Will aber erst Franceschi noch fragen, wie kommt denn Trump so gesichtswahrend da raus im Moment?
Schwierig. Also wenn er schnell einen Deal aushandeln würde, dann vielleicht vergessen die Wähler bis zum Midterm, weil da stehen ja vor Wahlen für Kongress und Senat. Aber es wird schwierig. Er hat sich verkalkuliert. Er ist Hasardeur, der hat ein Risiko genommen, hat auch verloren. Es haben ihm viele geraten im Militär und sonst wo in Regierungsapparat, das nicht zu machen. Also ich habe mit Leuten bei der CIA gesprochen, die geschätzt haben, man bräuchte 800.000 Soldaten, um Iran zu besetzen im Laufe einer potenziellen Grundoffensive. Amerika hat aber, das habe ich jetzt auch gelernt, nur 200.000 kampfbereite Soldaten. Das ist vielleicht ein Drittel von dem, was Ukraine momentan hat und ein Bruchteil von dem, was China oder Russland haben. Also diese Limitierung der Macht ist ungeheuer. Und wie die Kollegin ja sagte, für Europa heißt das nicht Gutes. Im Grunde genommen, ich glaube, der kommt ja nicht aus der Affäre raus, weil der hat schon unilateral diese Feuerpause verlängert. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Also das haben, die Iraner haben ihm nicht mal gebeten um eine Verlängerung.
Einseitig verkündet.
Der hat das sozusagen angeboten. Die haben gemeint, uns ist das egal, wir können auch gerne kämpfen, wenn du willst. Also insofern ist das eine sehr, sehr schwierige Situation für den Präsidenten. Der kann ja immer sagen, okay, Schluss, wir haben sowieso gewonnen und basta. Und ob
das sagt er ja auch die ganze Zeit.
Naja, aber die Sache mit der Wasserstraße von Hormuz ist nicht so einfach, weil da darf man einfach nicht zulassen. Und das ist im urdeutschen Interesse auch, weil Deutschland ist eine Exportnation, das lebt von der Freiheit des Handels. Ja. Auf dem hohen See. Also das kann nicht sein, dass eine Nation sich entscheidet, einfach so Geld zu verlangen.
Dann gucken wir uns mal die Situation an auf der Straße von Hormuz. Denn das ist ja eines der dringendsten Probleme, die vorher noch gar nicht bestanden haben. Und um zu verstehen, was da gerade passiert, dass nämlich die Iraner und die USA sich gegenseitig blockieren, wollen wir uns das mal kurz auf einer Grafik anschauen. Denn wer durch die Meerenge fahren will, von welcher Seite auch immer, das zeigen wir Ihnen mal genau, von welcher Seite auch immer, der droht von den Iranern beschossen zu werden. Da es aber Schiffe gibt, mit denen die Iraner weiter Geschäfte machen wollen, zum Beispiel mit den Chinesen, lassen sie diese, so zumindest legen Berichte nahe, über eine Ausweichroute gefahrlos durch iranische Gewässer fahren. Aber weil das wiederum die Amerikaner nicht wollen, blockieren US-Militärschiffe am Ende der Straße. Herr Heil, wie kommt man aus dieser Pattsituation raus?
Also das Wichtigste ist, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dass man zu einem dauerhaften Waffenstillstand kommt. So schwer das ist und so idiotisch die Kriegsgründe und die Folgen waren. Aber jeden Tag, den das länger dauert, ist das eine Katastrophe, nicht nur für Verbraucher in Deutschland und in den USA, sondern für die Welt. Ich habe es vorhin gesagt, Dünge, Lieferungen laufen nicht. Es ist gerade die Seeperiode weltweit zur Aussaat. Es droht verstärkter Hunger in den ärmsten Teilen der Welt. Die Weltwirtschaft nimmt Schaden. Aber es ist einfach auch eine politische Eskalation. Die Menschen leben in der Region. Wir haben es vorhin gehört, auch die Oppositionellen im Iran leiden darunter. Deshalb, das erste Ziel muss sein, die Gespräche zum schnellen, dauerhaften Waffenstillstand zu führen und dann eine Lösung zu verhandeln. Ich habe es vorhin gesagt, es ist ein bisschen schwierig, weil auf amerikanischer Seite ja auch Leute verhandeln, die in schnellen Deals denken und keine diplomatischen Expertinnen und Experten sind. Weder Herr Witkoff noch Herr Kushner sind das. Und wer ein bisschen sich auskennt, dass zum Beispiel das Atomabkommen sehr lange und sehr gründlich verhandelt wurde, weil es um unglaublich viele Details geht, hat da nicht viel Zutrauen. Trotzdem nochmal, Waffenstillstand ist das, was es jetzt braucht. Und dafür muss man jetzt auf beide Seiten auch ein Stück Druck machen, damit es zu einer schnelligen Verständigung für einen dauerhaften Waffenstillstand kommt. Denn jeden Tag länger nochmal leidet nicht nur Deutschland, sondern die Welt.
Ist halt nicht so schwierig, da offenbar einen zu finden. Will nochmal verstehen, wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Denn offenbar haben die Amerikaner und die Israelis den Iranern erst gezeigt, was sie da für eine mächtige Waffe in der Hand haben mit der Straße von Hormuz.
Das war eigentlich keine Überraschung. Sie hatten das schon angesprochen. Die USA haben ja ein Iran-Thema seit 1979. Das heißt, fast jede US-Administration hat mal irgendwas geplant mit Blick auf den Iran.
Und es gab 1979 war die spielen an auf die Geiselnahme.
Genau.
Und an der Jimmy Carter gescheitert ist.
Und deswegen gibt es auch mehrere Planspiele oder Übungen über Kirk Island und wie das sich alles entwickeln könnte. Und interessanterweise kommen zwar diese Planspiele zu verschiedenen Ergebnissen, es gibt aber bestimmte Punkte, die immer wieder kommen. Und das ist Kirk Island super kompliziert, besser lassen. Und die Iraner werden natürlich die Straße von Hormuz sperren, weil ihnen das ein enormes Druckmittel in die Hand gibt. Also viele von den Dingen, die wir jetzt beobachten, haben Experten, Militärs und andere seit Jahren nicht vorhergesagt, sondern darauf hingewiesen, weil es auch nicht wirklich überraschend ist. So. Aber die Freigabe der Straße von Hormuz durch die Iraner ist ja eigentlich das Aufgeben des letzten Trumpfes, was sie haben. Und das werden sie sich sehr, sehr teuer abverkaufen oder abverhandeln lassen.
Trump könnte da leichter rauskommen, als man denkt. Jetzt läuft ja die verfassungsgemäße Frist ab in den USA, innerhalb derer der Präsident so einen Krieg führen kann, ohne den Kongress, ohne das Votum des Kongresses. Ich glaube, Trump könnte relativ einfach dem Kongress die Schuld rüberschieben und sagen, naja, ich hätte ja weitergemacht, aber der Kongress wollte nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Es wird kein Abkommen wie das Atomabkommen jetzt innerhalb der nächsten Wochen geben. Also wie dieses JCPOA genannte, sehr wissenschaftlich ausgearbeitete Atomabkommen. Wo auch Leute, Nahostexperten, auch kapitulieren müssen, weil da muss man auch Nuklearexperte sein, um das zu verstehen. Aber die Iraner könnten relativ leicht sagen, wir verzichten auf die Anreicherung von waffenfähigem Uran. Mhm. Das ist eine Idee, die auch schon der ehemalige iranische Außenminister Zarif mal in den ersten Tagen des Krieges in einem amerikanischen Journal veröffentlicht hat. Gesagt hat, wir können ja das, was existiert an angereichertem Uran, verdünnen auf einen nicht gefährlichen Prozentsatz. Und wir werden da schon irgendwie ein Arrangement finden. Die Frage ist, wo das Uran sich jetzt befindet nach den Bombardements in Iran. Das ist nochmal eine andere Wissenschaft für sich. Aber grundsätzlich wären die Amerikaner vielleicht zufrieden mit so einer nominellen Erklärung, einer internationalen Garantie, wo vielleicht wieder die VN eine Rolle spielen können oder auch Mächte wie Russland und China. Und die Straße von Hormus, das ist das Kapital der Iraner. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, ich sagte eben, die iranische Wirtschaft ist am Boden. Ich weiß nicht, 80% des iranischen Handels läuft über den Seeweg, sowohl der Import als auch der Export. Ohne die Ölexporte können die Iraner die Wirtschaft nicht aufrechterhalten. Und das gilt nicht nur für die allgemeine Wirtschaft, sondern auch für das Militär, für die Revolutionsgarde, die alle davon leben. Und das, was die Amerikaner da jetzt gemacht haben, ist eigentlich ein Szenario, was wir hier auch diskutiert haben. Ich war damals davon ausgegangen, dass das der erste Schritt sein wird und nicht, dass man mit den Israelis gemeinsam gleich die ganze Führung unter Beschuss nimmt. Mhm. Aber ich glaube, es gibt Wege. Hier braucht es aber einen internationalen Akteur außerhalb, also nicht nur Pakistan, sondern auch andere, die sich hier engagieren und die das Wissen einbringen und die auch die Kommunikationswege offen halten und das Vertrauen schaffen. Denn, wie ich eingangs sagte, die Iraner gehen davon aus, morgen kann alles anders sein und wir werden alle umgebracht. Und solange diese Verhandlungsposition besteht, ist es relativ schwierig.
Also wenig Bewegung gibt es jetzt ein Statement des Bundeskanzlers, der gesagt hat, man müsste erwägen, ob man dem Iran jetzt ein Erlass von Sanktionen, EU-Sanktionen in Aussicht stellt, wenn die Straße von Hormuz öffneten und auch noch andere wichtige Schritte zu einer friedlichen Lösung hinbegingen. Ist das der richtige Zeitpunkt jetzt, das anzubieten?
Ich glaube, dass erstmal alle Initiativen zu unterstützen sind, die diesen Weg, den Sie beschrieben haben, eröffnet. Und das ist das, wie gesagt, erste Ziel. Und dass man zweitens sich in einem bewusst sein muss. Das hier, sagen einige, ist möglicherweise, was die Weltwirtschaft und die Ökonomie betrifft und damit auch die Destabilisierung ganzer anderer Regionen. Denn Hunger heißt oft Instabilität und neue Konflikte. Etwas, was uns jetzt schon in diesen wenigen Wochen lange beschäftigen wird. Und je länger es dauert, desto länger. Deshalb finde ich, dass der Kanzler da einen richtigen Ton trifft an der Stelle. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr.
Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um Sanktionenerlass anzubieten?
Ja, das ist eine politische Geste, die hat er ja auch in entsprechendem Forum gesagt, mit anderen EU-Staaten zusammen. Dann hat Frau von der Leyen wieder gesagt, ich zitiere jetzt mal,
die findet es nicht so gut.
Ja, da müsste sich erst die Menschenrechtssituation in Iran ändern. Das ist zwar richtig, aber natürlich, wenn Sie das jetzt als Bedingung stellen, dann wird die Diskussion relativ schnell wieder unfruchtbar. Das wird jetzt ein schmerzhafter Schritt sein, aber grundsätzlich sind solche Signale, das verlangen die Iraner natürlich und das werden sie auch von den Amerikanern verlangen.
Mhm. Ich das noch hinzufügen darf. Kommen wir vielleicht noch zu, aber die Frage, ob wir als Europäerinnen und Europäer, als Deutsche, wo wir sagen, das ist nicht unser Krieg, weil wir ihn nicht begonnen haben und nicht beteiligt sind, auch nicht Partner sein sollen, aber die Folgen haben ja welche weltweit. Und deshalb ist es wichtig, dass man in Europa schnell darauf dringt, dass man möglichst einig ist. Es ist richtig, dass wir uns in E3, also in einem Format mit Großbritannien, Frankreich und Deutschland, abstimmen. Aber es gibt auch viele Partner im globalen Süden, die darunter leiden, diesen Krieg falsch finden. Ich weiß eigentlich gar nicht, wer den noch richtig findet, diesen Krieg. Und deshalb muss man die Kräfte auch bündeln.
Dies ist nicht unser Krieg, hat der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius gesagt, was bei Donald Trump nicht so richtig gut ankam. Und auch der Kriegsminister in den Vereinigten Staaten hat seine Enttäuschung zum Ausdruck gebracht diese Woche auf einer Pressekonferenz.
Dräng mich nicht, Jeff. Wir waren 18 Jahre lang in Vietnam. Wir waren viele Jahre im Irak. Ich spreche nicht gern vom Zweiten Weltkrieg, weil das ein Riesending war. Aber wir waren fast 5 Jahre.
Das ist jetzt Donald Trump auf die Frage, wie lange dieser Krieg dauern wird. Aber Pete Hegseth wollte ich nämlich eigentlich hören. Habt ihr den noch vorlegen, was der gesagt hat dazu zu dem europäischen Engagement?
Wir verlassen uns nicht auf Europa, aber Europa braucht die Straße von Hormuz viel dringender als wir. Und vielleicht sollte man weniger auf schicken Konferenzen reden und sich lieber auf ein Boot begeben. Denn dies ist viel mehr Ihr Kampf als unserer.
Da ging es darum, dass die Europäer zugesichert haben, auch Seewege nach einem Krieg gemeinsam abzusichern. Und die Amerikaner fühlen sich da im Stich gelassen. Verstehen Sie das?
Ja, ich kann das gut verstehen. Und ich fand es ein bisschen undiplomatisch seitens der Europäer, Deutschen inklusive, dass sie sofort gesagt haben, das ist nicht unser Krieg und wir schicken keine Minenräumungsschiffe und solche Sachen.
Das wollen Sie ja jetzt.
Das haben wir nicht gesagt. Entschuldigung.
Sie wollen aber nach einem Krieg, also nach einem Kriegsende
eben,
wollen
ja,
Sie
Minen. Eben, aber Sie hätten das auch sofort zusagen können, weil letztendlich Deutschlands Wohlstand hat sich entwickeln können über die letzten 70 Jahre mit der unter dem Schutzschirm der Amerikaner. Und die empfinden nicht nur Trump, sondern viele Leute in Amerika empfanden das als ein bisschen ungerecht, weil Deutschland könnte sehr leicht ein paar Schiffe dahin schicken. Die werden ja nicht in Kampfhandlungen involviert werden. Also die ganze Flotte von den Amerikanern ist 400 Kilometer weg von der iranischen Küste, weil die haben ja Angst vor den Raketen. Und da macht man quasi Urlaub, wissen Sie? Also wenn da ein paar Franzosen und Deutsche dahin, sich hinsetzen, das ist ja ungefährlich.
Da können sie ja keine Minen suchen.
Ja, die können ja gar nichts machen. Das ist eine Geste, das ist eine symbolische Geste, die man lieber hätte machen können, finde ich. Weil mit dieser Regierung, die undiplomatisch kommuniziert, wenn mal Porzellan gebrochen ist, ist es ja auch schwierig. Man guckt sich ja auch in Russland und in China im Fernsehen, was da hier umläuft. Dann vor dem Exit hat Trump gesagt, NATO ist Papiertiger, ich will mich gar nicht einsetzen für die Leute. Also solche Aussagen haben doch Gewicht, das kann man nicht dann wieder zurücknehmen. Und bevor man, also schauen Sie, also Deutschland natürlich in der Energiefrage, man hat ja Verträge mit Katar abgeschlossen. Katar hat ab April dieses Jahres Gas liefern sollen. Jetzt wird das nicht geschehen, weil die größte LNG-Anlage der Welt, glaube ich, ist zerstört worden oder beschädigt worden. Also Deutschland hat ein Riesenproblem in der Energieversorgung. Das habe ich neulich auch beschrieben in meinem neuen Buch über Nord Stream. Also da Gas ist halt die Grundlage jetzt. Die Frau Katharina Reiche hat gemeint, um die 50 Gaskraftwerke muss man bauen. Wo soll das Gas herkommen?
Wir bleiben aber noch bei der Unterstützung, bei der Absicherung von Seewegen wie der Straße von Hormuz. Wäre es eine angemessene Geste gewesen, jetzt zu sagen, wir helfen euch jetzt, die abzusichern?
Nein, wir müssen das Ganze sortieren. Also nochmal bei der Frage, das ist nicht unser Krieg, ist gemeint gewesen. Wir sind bei dem Angriff weder involviert worden, noch konsultiert, noch haben wir das richtig gefunden. Wir hätten davon abgeraten, wenn man uns gefragt hätte. Zweitens, es wird keinen militärischen Einsatz geben können, bevor es einen gesicherten Waffenstillstand gibt. Das ist eine klare Aussage. Aber drittens, wir sind bereit, wenn es darum geht, den Seeweg mit einem gesicherten Waffenstillstand abzusichern, unseren Beitrag zu leisten auf Basis eines rechtlichen Mandats, was wir in Deutschland brauchen. Das heißt Bundestagsbeschluss, internationales Mandat.
Kann dieses Mandat schnell kommen? Also muss man einmal sagen.
Also erstens geht es um ein europäisches oder ein UNO-Mandat. Das ist die völkerrechtliche Grundlage. Und wir sind an Völkerrecht gebunden. Wir halten uns übrigens auch dran. Und zweitens brauchst du, weil wir eine Parlamentsarmee haben, einen Beschluss des Deutschen Bundestags. Das kann man relativ schnell herstellen. Das hat der Bundesverteidigungsminister auch gemacht. Aber hier reden wir über eine andere Kategorie. Nämlich, ob wir Signale setzen können, die auf beiden Seiten mithelfen, jetzt erstmal zu deeskalieren, um diesen Weg möglichst schnell zu öffnen. Aber das muss man, weil Sie reden als Politiker immer zu einem außen- und einem innenpolitischen Publikum. Und manchmal reden einige nur zu einem innenpolitischen Publikum und haben ganz andere Dinge im Kopf als im Moment die Situation dort. Wir müssen als verantwortliche Politiker in Deutschland beides im Blick haben. Wir müssen die deutsche Öffentlichkeit informieren über das, was wir machen. Und wir müssen international verantwortlich handeln. Und ich glaube, da ist der Bundesregierung in der Frage nicht zuzustimmen. Das andere ist die Frage von Abhängigkeit von Energie.
Da richtig, da, genau. Aber
haben Sie nämlich recht.
Ich würde gerne die Zuschauer mitnehmen und erzählen, dass der Verteidigungsminister jetzt schon vorsorglich ein Minensuchboot in die Region schickt.
Muss sich vorbereiten, ja.
Begleitschiffen, genau. Das Bundestagsmandat wird noch kommen. Ist das in Ihren Augen, Gerlach, eine symbolische Geste insofern, als dass ich von Ihnen weiß, dass Sie sagen, der Iran hat da gar keine Minen gelegt?
Ja, manchmal ist es natürlich gut, nicht nur den Politikern oder den Regimevertretern zuzuhören, sondern auch den Militärs, und zwar in dem Fall den Deutschen. Denn die Frau von Puttkamer, ist, glaube ich, die Kommandantin dieses Geschwaders. Die hat in einem Pressestatement was Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, und hat sie den amerikanischen General zitiert, mit dem Satz, für ein Minenfeld braucht man eine Presseerklärung. In dem Moment, wo sie sagen, da liegen Minen, ist das Risiko für die Frachtschifffahrt und für die Versicherung so hoch, dass keiner da durchfahren wird. Ich bin kein Marineexperte, aber ich glaube, dass, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wenn überhaupt dort Minen gelegt wurden, dann sehr, sehr wenige, weil die Iraner sich selber die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz ja verminen würden. Und so komplizierte und so feinfühlige Minen, die es durchaus gibt, die reagieren auf bestimmte Schraubengeräusche und wissen, was für Schiffe da durchkommen und reagieren dann darauf. Weiß ich nicht, ob die Iraner sowas zur Verfügung haben. Also ich denke mal, es ist relativ wahrscheinlich, dass das von iranischer Seite eine Erklärung war, die reicht, um den Preis in die Höhe zu treiben, weil man natürlich weiß, wie die Weltwirtschaft funktioniert.
Wie bewerten Sie das?
Die angegriffen wurden, sind alle von Drohnen angegriffen. Also ja. Die Minen spielen fast, wie Sie sagen, gar keine Rolle. Es geht nur um die Symbolik natürlich.
Also der Iran, sind sich die Einschätzungen nicht ganz einig, haben zwischen 5.000 bis 6.000 Minen. Und wir wissen nicht, was verlegt worden ist. Die amerikanischen und die britischen Dienste sind der Meinung, es sind welche verlegt worden. Aber ansonsten bin ich bei dem Fregattenkapitän von Puttkammer, nämlich, dass einfach darüber reden reicht, um Unsicherheit zu streuen. Und solange die Reedereien sagen, wir fahren da nicht durch, weil wir wissen ja nicht, was ist, ja, haben wir ein Problem. Und deswegen fand ich das auch schwierig, als gesagt wurde, das ist nicht unser Krieg, weil ich mir einen zweiten Satz gewünscht hätte, der da lautet, aber die Folgen betreffen uns und wir haben ein Interesse an freien Seewegen, an Stabilität und deswegen machen wir was. Diese Verlegung von dem Minenjagdboot ins Mittelmeer Richtung Kreta wahrscheinlich dauert etwa 3 Wochen. Und wenn die von da nach Hormuz müssen, dauert es auch noch mal etwa 3 Wochen. Das heißt, es ist nicht etwas, was schnell geht. Und man hätte natürlich schon vor ein paar Wochen sagen können, nicht unser Krieg, aber unser Problem. Also wir haben ein Interesse. Also ich beauftrage schon mal die Bundeswehr, zusammen mit Verbündeten nachzudenken, was man eigentlich machen kann. Und natürlich kommen da innenpolitische Erlegungen mit rein. Es sind immer irgendwo Wahlen, auch in Deutschland, ne? Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass man klarer macht, was Deutschland zusammen mit Verbündeten machen kann, zumal gerade die Minenjagd etwas ist, wo Deutschland sehr gut aufgestellt ist. Die Boote sind zwar alt, aber sie sind hervorragend ausgerüstet.
Reicht das als einzige Maßnahme oder was hätten Sie sich gewünscht, was Deutschland mit den Verbündeten sagt, was man machen kann?
Also es ist ja nicht nur Deutschland mit den Europäern, sondern es ist ja eine weltweite Koalition. Also es ist eine sehr große Gruppe. Und die Frage ist jetzt, was genau das Mandat dieses Einsatzes ist.
Genau.
Geht es um die Minenjagd? Geht es um die Absicherung der Seewege? Was dürfen die genau? Das Konzept der Operation wird jetzt Anfang nächster Woche final verhandelt. Und dann kommt der zweite Schritt, das ist die sogenannte Force Generation. Da sagt man vereinfacht, jetzt haben wir hier einen Plan. Wer steuert was bei? Deutschland mit den Minenjagdbooten und einem Tender, also einem Führungs- und Versorgungsschiff. Andere kommen mit Fregatten rein, denn so ein Minenjagdboot kann sich nicht gut verteidigen. Und wenn es in eine solche Region fährt, wo man nicht weiß, was der Iran machen, was die Proxys machen, braucht es natürlich Schutz. Also das ist eine Operation, die mehrere Staaten gemeinsam machen. Das sollte man nicht vergessen, da sind wir nicht die Hauptmacht, aber wir sind natürlich wichtig. Man denkt immer so ein bisschen, Minenjagd, das klingt nicht so gefährlich. Man sollte schon noch mal ganz ehrlich sagen, das ist ein feindliches Umfeld. Noch mal, wie der Iran handelt, wissen wir nicht. Wie die Proxys handeln, wissen wir nicht. Und Minenjagd selbst ist auch nicht ungefährlich, weil es letztlich um scharfe Munition geht. In der Marine sagt man, wer Minen sucht, ist Gott am nächsten. Und das zeigt, was für ein gefährliches Unterfangen das da ist, wenn Minen da sein sollten. Noch mal, wir wissen es nicht, aber allein die Vermutung reicht. Und dazu kommt, dass natürlich so eine Operation auch geschützt werden muss. Angriffe von der Luft, von See oder anderem. Also es ist jetzt nicht ein Spaziergang dahin, sondern schon eine sehr ernstzunehmende Operation.
Deshalb muss es gut koordiniert sein. Genau. Alles, was man von A nach B verlegt, fehlt bei A. Das sage ich jetzt auch bei der Situation, weil wir haben auch Interessen zu schützen, auch mit der Bundesmarine im Atlantik und was die Ostsee betrifft. Aber was die Minen betrifft, gibt es die Kapazitäten. Und Sie haben vollkommen recht, es muss dann koordiniert sein. Nur die Reihenfolge, ich sage es nochmal, damit hier auch im Publikum kein Missverständnis aufkommt. Wir können und werden wahrscheinlich nur ein Bundestagsmandat haben, wenn es völkerrechtlich ein Mandat gibt. Und die Voraussetzung dafür ist, dass die aktiven Kriegshandlungen, Stichwort dauerhafter Waffenstillstand, tragen. Sonst wäre es unverantwortlich, sich verwickeln zu lassen in diesen Krieg, der eben dann doch nicht unsere ist.
Aber wir wissen ja, wie schnell Drohnenschiffe angreifen,
klar,
auch in vermeintlichen Waffenruhen.
Bleibt also, auch hinterher.
Das bleibt auch gefährlich.
Bin ich total bei Ihnen. Aber wenn man sich die Zeitlinien anschaut, jetzt zu sagen, wir machen nichts, Und wenn wir das Mandat haben, brauchen wir einen Monat, ehe wir vor Ort sind. Das kann es ja auch nicht sein. Und man kann das genauso als Ausbildungsmaßnahme für die Besatzungen nehmen, die meinetwegen jetzt in Kreta auf den Firing Range und Sachen tun können. Ne? Ich glaube, das Signal ist wichtig zu sagen, das betrifft uns. Und es ist unser Interesse, dass die Seewege wieder befahrbar sind, dass es Stabilität gibt. Und wir können uns nicht wegducken. Ich glaube, eine der wichtigsten Botschaften ist zu sagen, es ist nicht unser Krieg, aber es betrifft uns. Wir können uns nicht wegducken und sagen, das wird irgendjemand für uns regeln. Ein Satz noch zu dem, dass es woanders fehlt. Sie haben vollkommen recht. Wir sind so, sage ich mal, dünn aufgestellt, auch in der Bundeswehr, dass die Fähigkeiten, die wir jetzt möglicherweise, die jetzt verlegt werden, woanders fehlen. Aber da kommt natürlich auch die europäische Absprache zum Tragen. Denn Deutschland schickt ein Minenjagdboot und keine Fregatte, weil die woanders gebraucht wird. Und da springen die französischen und britischen Verbündeten ein, die sowieso in der Region vor Ort sind. Mhm. Also ja, es kann Lücken reißen, aber in der europäischen Absprache kann man das ansprechen. Und das muss eigentlich Aufgabe sein, da ein bisschen weiter zu
nehmen. Und machen Sie das nur mit den Amerikanern oder
was meinen
Sie? Im Verbund mit den Amerikanern oder nicht?
Was die internationale Mission betrifft, wissen wir heute noch nicht, was die Voraussetzungen sind. Aber Sie haben recht, Frau Major hat es beschrieben, dass wir uns vor allen Dingen europäisch koordinieren werden. Und es geht ja dann auch um Rücksprachen mit der NATO, wenn man Fähigkeiten verlegt, die woanders im Sinne von NATO-Auftrag sind. Aber es ist aus meiner Sicht vollkommen richtig, dass wir zum Beispiel das Format E3 nutzen, um uns vernünftig zu koordinieren. Also Großbritannien, Deutschland und Frankreich und alle möglichen anderen Nationen, die einen Beitrag dann leisten werden. Aber nochmal, dann. Und das dann müssen wir hinkriegen erst mal. So weit sind wir noch nicht.
Ich glaube, es gab ja durchaus auch schon mal so eine Mission, auch wenn Aspides, die ziemlich unter dem Radar, nicht nur Aspides, sondern auch 2018, 19, als die Situation am Golf eskalierte zwischen Saudi-Arabien und Iran, so eine Maritime Awareness Mission, ziemlich low profile, also nicht sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Da waren verschiedene europäische Staaten dabei. Deutschland unterstützte das, glaube ich, auch. Interessanterweise ist, glaube ich, auch Portugal, dass das einzige Land ist, was wirklich mal in der Kolonialgeschichte die Straße von Hormus blockiert hat und dort Mautgebühren kassiert hat. Also
schon ein bisschen her.
So weit geht diese Geschichte.
Es war eine Mission, um zivile Schifffahrt vor den Angriffen der Houthis beispielsweise zu schützen.
Aber das war die Aspides-Mission, die EU-Mission, die aber kein Exekutivmandat bis in die Straße von Hormus hat.
Okay. Aber da ging es aber darum, Präsenz zu zeigen und zu sagen, es ist uns nicht unwichtig. Insofern gibt es solche Vorbilder. Und ich glaube, es gibt, abgesehen von diesen Missionen in der militärischen Relevanz, eine andere diplomatische, politische Opportunität. Und das ist, wir haben es gerade zwischen Amerika und Iran, zwischen zwei Konfliktparteien zu tun, die sehr asymmetrisch agieren, die nicht miteinander kommunizieren. Und in dem Moment, wo sie eine internationale Präsenz haben vor Ort, können sie natürlich auch das ein bisschen entschärfen, weil sie beiden Seiten, bei den Iranern wird es wesentlich schwerer werden, aber bei den Amerikanern leichter, die Gelegenheit geben zu sagen, das ist jetzt nicht mehr hauptsächlich unser Problem. Also wir haben nicht den Hauptdruck, jetzt hier Kompromisse machen zu müssen. Mhm. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, wenn man sich überlegt, dass die europäischen Mächte da präsent sind und auch mit den Iranern deeskalieren.
Aber das, wenn ich das kurz sagen darf, wie eine Zeitschiene im Kopf haben müssen, habe ich an dem Beispiel genannt. Aber es gibt auch, das hat Frau Major zu Recht von angesprochen, Sie auch, eine Frage von grundsätzlichen Konsequenzen. Weil ich glaube, das muss man selbstkritisch sagen, dass auch in der deutschen Politik, aber auch in unserem Land erst mal langsam sickert, was eine so vernetzte Welt für Folgen hat. Es gibt noch andere Meerstraßen auf der Welt. Ich glaube, die Straße von Malakka gilt dazu. Aber das heißt vor allen Dingen
eins. Könnte es ein Präzedenzfall werden, auch für andere?
Es heißt vor allen Dingen langfristig eins, dass wir das, was wir nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine schon gelernt haben, nämlich, dass wir als Europäer souveräner und unabhängiger werden müssen, zum Beispiel von fossiler Energie, konsequent weitertreiben müssen. Und kurzfristig würde ich sagen, was wir in Deutschland beobachten, ist, wir dürfen nicht zu kleinteilig über die Frage reden, wie wir darauf antworten. Also so richtig es ist, jetzt über Entlastung zu reden an ein paar Punkten. Wir werden auch über das Energiesparen reden müssen in Deutschland und darüber hinaus, angesichts der Tatsache, dass wir weltweit erleben, dass man sagen kann, wir haben immer noch genug Kerosin in Deutschland, aber in anderen Teilen der Welt wird es irgendwann teuer und schwierig, um Menschen zu versorgen. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir nicht von Krise zu Krise laufen. Ich will eins zur Energieabhängigkeit sagen. Ich war in der Bundesregierung, als wir den russischen Krieg als Gasnotlage abwenden mussten, weil wir jahrelang uns zu abhängig gemacht haben. Gegen den Rat von vielen von Ihnen, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir hatten dann die Zeitenwende, wir haben mit großen Anstrengungen das kurzfristig geschafft. Aber dann kann man nicht sagen, ist alles gut, weil die Abhängigkeiten ja nicht weg waren, sondern gewandert sind. Wir haben mehr LNG-Gas aus den Golfstaaten. Wir haben auch mehr amerikanisches LNG-Gas. Und deshalb sage ich, eine Ableitung muss langfristig sein. Da ist zum Beispiel die Ansprache aus meiner Sicht des französischen Ministerpräsidenten ein bisschen wirkungsvoller als das, was wir bisher vollführt haben in Deutschland. Zu sagen, es gibt auch ein paar grundlegende Konsequenzen. Wir werden eine Zeit lang brauchen, aber wir müssen unabhängiger werden von fossilen Energien, weil wir immer wieder erleben, dass durch solche Störungen das ein Problem für unsere Volkswirtschaft und für die gesamte Welt werden kann.
Und im Verteidigungsbereich.
Und ja, im Verteidigungsbereich. Also neben der ökonomischen Resilienz, das ist ja nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern eben auch eine Sicherheitsfrage, geht es auch um europäische Souveränitäten, was die Frage betrifft, dass wir zumindest unsere eigene Sicherheit und die in der Peripherie der Europäischen Union stärker selbst verteidigen können, als uns von der amerikanischen Regierung abhängig zu machen.
Ist das die wichtigste Lektion, die wir zu lernen haben, Herr Franceschi?
Das ist sicherlich eine der wichtigen Lektionen, aber ich glaube, das wird schwierig, weil es gibt sowas, es wird genannt Baseload-Energie, das heißt, dass wenn die Sonne nicht scheint und es keinen Wind gibt, es muss ja trotzdem Energie generiert werden, um das Netz auch zu erhalten. Und das heißt, wenn man keine Kernkraft mehr hat, dann gibt es nur Gas und Kohle und Öl. Und in Deutschland jetzt verbrennt man wie wild Kohle, muss man schon sagen. Also ich habe gerade mit der niederländischen Regierung gesprochen, die Kohlenexporte aus den Niederlanden, die aus Rotterdam kommen, sind auf Hochstand. Gas war in ihrer Regierung die Lösung. Also da hat Robert Habeck, glaube ich, gemeint, es werden zwischen 40 und 90 Gaskraftwerke gebaut. Das hat die Frau Merkel natürlich auch geplant und gemacht mit den Nord Stream Pipelines. Jetzt auch die Frau Katharina Reiche, die jetzt aus der CDU kommt und nicht aus den Grünen. Sie will ja auch Gaskraftwerke. Also ohne Gas kommt Deutschland nicht weiter in der vorsehbaren Zukunft, weil die Energie Renewables, wie heißen die?
Erneuerbaren,
ist nicht so ausgereift, dass man sie speichern könnte. Man braucht diese Baseload die ganze Zeit. Also insofern, die Abhängigkeit von Gas, die man während Schröder und Merkel geschafft hat, bleibt, ist hier und bleibt. Und das wird sich nicht ändern. Daher hat man auch die Nord Stream Pipelines gebaut.
Genau,
die sind aber jetzt weg.
Nicht kurzfristig, aber den Weg der Erneuerbaren dürfen wir nicht bremsen. Das war mein Punkt. Ich weiß, dass man.
Genau, aber wir reden von 10, 20 Jahren hier.
Aber die Frage ist: Gehen wir diesen Weg weiter oder vertändeln wir das wieder? Ich sage nochmal: Wir haben kurzfristig.
Haben Sie den Eindruck, diese Bundesregierung vertändelt das?
Das sollte sie nicht tun. Ich sage das mal ganz grundsätzlich. Also, es gibt ohnehin die Notwendigkeit in dieser Bundesregierung, aus meiner Sicht die Größe dieser Dimension von Krise erstmal zu realisieren. Und das sage ich selbstkritisch. Auch was die Vorgängerregierung betrifft, hat nicht immer das beste Bild abgegeben. Aber wir dürfen uns jetzt nicht im Klein-Klein verhaken. Sondern es geht jetzt darum, diese Krise erstmal zu bewältigen und nicht einfach danach wieder zu sagen, okay, jetzt können wir wieder munter streiten, ja, Erneuerbare ja oder nein.
Aber gerade beim Energiethema scheint es ja keine Einigkeit zu geben.
Deshalb sage ich, das sollte sein. Und der Weg muss klar sein. Es geht um eine stärkere Unabhängigkeit. Die wird nicht von heute auf morgen dazu sein. Aber ich habe in der Energiepolitik in den letzten 20, 30 Jahren zu oft Zickzackkurse erlebt, die dazu geführt haben, dass am Ende der Weg der Erneuerbaren erstmal ausgebremst wurde. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt. Wir haben in der Zeit der Ampelkoalition auch mit Olaf Scholz und Robert Habeck das Ganze auf den richtigen Weg gebracht. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht aus ideologischen Gründen wieder eine Rolle rückwärts geht. Das ist mein Punkt.
Gut, das werden wir sehen.
Auch eine Frage der Sicherheit. Das ist, wie gesagt, nicht nur Klima.
Das hat Frau Major angesprochen. Wir müssen leider zu den Tagesthemen gehen. Eine Lektion, die wir beobachten werden, ob die Bundesregierung die zumindest gelernt hat, und geben jetzt ab zu Ingo Zamperoni und wollen wissen, was habt ihr vor?
Ja, Karin, wir blicken unter anderem nach Washington auf die Schüsse am Rande des White House Correspondents Dinners. Und da ist die Frage natürlich, was ist da genau passiert? Wie konnte der Schütze da so nah rankommen? Und jetzt sind Fragen nach dem Sicherheitskonzept, die da im Raum stehen. Das und mehr jetzt gleich bei uns in den Tagesthemen.
Schauen wir uns an. Danke, Ingo Zamperoni. Danke für die Diskussion in die Runde. Danke Ihnen fürs Interesse und hier im Studio natürlich auch. Bis kommenden Sonntag. Wiedersehen.